Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Schon seit einiger Zeit beschäftigen wir uns mit dem zweiten Buch Mose und erreichen heute das drittletzte Kapitel, sprich Kapitel 38. Das zweite Buch Mose enthält einige Schilderungen, die wohl zu den spannendsten der ganzen Bibel gehören. Denken Sie nur an Moses Bemühen, die Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten zu befreien. Wie Gott dann 10 Plagen über das Land kommen lässt und wie er die Israeliten trockenen Fußes durch das Rote Meer bringt. Es gibt im zweiten Buch Mose aber auch längere Passagen, die an Nüchternheit kaum zu überbieten sind. So wird seitenweise bis ins Detail beschrieben, wie die Stiftshütte, das transportable Zeltheiligtum der Israeliten, konstruiert und ausgestattet werden soll. Diese Beschreibungen sind nicht besonders kurzweilig zu lesen, aber immerhin liefern sie eine Fülle von Informationen, die es uns heute ermöglichen, eine recht genaue Vorstellung von der Stiftshütte und dem religiösen Leben der Israeliten zu bekommen. Tja, und dann gibt es im zweiten Buch Mose auch einige Kapitel, die man bereits nach den ersten Versen am liebsten zu den Akten legen würde. Das Kapitel 38, das in dieser Sendung im Mittelpunkt steht, gehört leider auch dazu. Ziemlich am Ende des zweiten Mosebuches angekommen, verliert auch der fleißigste Bibelleser gelegentlich die Geduld. Denn vieles von dem, was dort berichtet wird, kommt einem doch überaus bekannt vor. Woran liegt's? Ganz einfach, in den Kapiteln 35 bis 40 wird Punkt für Punkt dokumentiert, wie der Bau der Stiftshütte und die Anfertigung der dazugehörenden Ausstattungsgegenstände Fortschritte macht. Vieles von dem, was berichtet wird, entspricht wortwörtlich dem, was ein paar Kapitel zuvor als Wunsch oder Anweisung Gottes formuliert wurde. Mose bekam diese Wünsche oben auf dem Berg Sinai von Gott mitgeteilt. Diese Darstellungsweise, dass nun in den Kapiteln 35 bis 40 noch einmal alles ganz genau aufgeführt wird, mag auf uns heute ziemlich langatmig wirken. Doch dadurch wird deutlich, dass sich Mose und die Israeliten alle Mühe geben, die Stiftshütte dem Wunsch Gottes gemäß zu bauen und einzurichten. Trotz aller Wiederholungen scheint es mir der Mühe wert, Kapitel 38 etwas näher in Augenschein zu nehmen. Die beiden Kunsthandwerker Bezalel und Oholiab sind mit vielen Helfern am Werk, sodass die Stiftshütte am Ende dieses Kapitels fertiggestellt ist. Es fehlen bis jetzt allerdings noch einige Gegenstände, die aus dem prachtvoll geschmückten Zelt so etwas wie einen Tempel zum Mitnehmen machen, zum Beispiel der Brandopferaltar. Die ganze Stiftshütte ist so konstruiert, dass sie in viele Einzelteile zerlegt werden kann, wenn das Volk Israel seine Wüstenwanderung fortsetzt. Auch die Gegenstände in der Stiftshütte sind so gestaltet, dass man sie ohne LKW transportieren kann. Im vierten Buch Mose wird berichtet, dass die Israeliten immer dann zu einer nächsten Etappe aufbrechen, wenn sich die Wolkensäule, die den Israeliten den richtigen Weg weist, in Bewegung setzt. An der Spitze des Zuges tragen zwei Priester die Bundeslade auf ihren Schultern. Zu diesem Zweck wurden sie extra mit zwei Tragestangen ausgestattet. Wenn die Wolkensäule dann irgendwo erkennbar zum Stillstand kommt, ist das für die Israeliten ein Signal dafür, erneut ihr Lager aufzuschlagen. Dazu gehören einerseits die Zelte, in denen sie wohnen und schlafen, aber eben auch das heilige Zelt, die Stiftshütte. Das Wort Stiftshütte, das in der Lutherbibel Verwendung findet, mag daher rühren, dass die beiden Innenräume des Zeltes in gewisser Weise wirklich einer Holzhütte gleichen. Denn eine ganze Anzahl von Holzwänden, die auf Füßen stehen und die auf raffinierte Weise miteinander verbunden werden, geben der Stiftshütte im Innern vermutlich mehr die Anmutung einer Hütte als eines Zeltes. Den Gedanken an eine zünftige Holzhütte, wie mancher von uns sie vielleicht aus dem letzten Skiurlaub kennt, sollten wir allerdings schnell beiseite schieben. Denn immerhin ist die Stiftshütte rund 14 Meter lang und 4,5 Meter breit. Außerdem sind die beweglichen Holzwände vergoldet und stehen auf silbernen Füßen. Obwohl Gott großen Wert darauf gelegt hat, dass die Stiftshütte aus edlen Materialien und mit prächtigen kunstreichen Verzierungen gebaut wird, so versetzt mich doch auch die ausgeklügelte technische Konstruktion in Erstaunen. Nehmen wir nur einmal diese vergoldeten Holzwände. Sie werden mit Ringen versehen und nebeneinander aufgestellt. Und dann wird durch die Ringe von je zwei benachbarten Holzwänden eine Stange geschoben, so dass die Holzwände richtig fest miteinander verbunden werden. Das verleiht der ganzen Stiftshütte eine große Stabilität. Das Dach der Stiftshütte erinnert dann wieder mehr an ein Zelt als an eine Hütte. Wobei ich allerdings noch nie ein Zelt gesehen habe, dessen Dach aus vier Schichten besteht. Doch genau das ist bei der Stiftshütte der Fall. Die erste Schicht, die nur von innen zu sehen ist, wurde aus feiner, gezwirnter Leinwand hergestellt und mit eingewebten Engelsfiguren verziert. Ich denke, diese Schicht des Zeltdaches könnte man auch als Baldachin bezeichnen, weil sie offenbar nur zur Verschönerung des Innenraums dient. Umgekehrt ist die vierte, also die äußere Schicht, ganz auf die praktische Notwendigkeit ausgerichtet. Dachsfelle schützen die Stiftshütte vor Witterungseinflüssen. Der Vorhof, der die Stiftshütte vollständig umgibt, ist nach den Angaben der Bibel 100 Ellen lang und 50 Ellen breit. Das ergibt umgerechnet ungefähr eine Länge von 46 Metern und eine Breite von 23 Metern. Dieser Vorhof ist aus einem Zaun aus Leinwand umgeben. Ein wichtiger Bestandteil der Stiftshütte sind die sogenannten Kultgegenstände, die aus dem Zelt samt Vorhof erst so richtig einen Ort der Anbetung, des Lobpreises, des Gottesdienstes und des Segens machen. Im Vorhof findet man unter freiem Himmel den Brandopferaltar und ein kupfernes Wasserbecken. Hier im Vorhof wurde, wie ich es gern ein bisschen pathetisch ausdrücke, die Frage der Sünde geklärt. Stellen wir uns das doch mal ganz bildlich vor. Ein Mensch, der gesündigt hat, und welcher Mensch sündigt nicht, kommt an den Eingang des Vorhofs. Selbstverständlich hat er ein Tier dabei, das er als Opfer darbringen möchte. Ein Lamm, eine Ziege oder vielleicht sogar einen Stier. Der Priester nimmt beide, Mensch und Tier, in Empfang. Der Mensch, der als Sünder gekommen ist, legt seine rechte Hand auf den Kopf des Tieres. Diese symbolische Handlung soll andeuten, dass dieses Tier nun ein Schicksal ereilen wird, das eigentlich einem Sünder angemessen wäre. Es ist mir wichtig zu betonen, dass durch das Auflegen der Hand keineswegs die Sünde auf das Tier übergeht. An anderer Stelle sagte ich bereits, das Einzige, was möglicherweise bei diesem Kontakt zwischen Mensch und Tier übertragen wird, sind ein paar Krankheitskeime. Ansonsten aber handelt es sich um eine rein symbolische Geste. Sie soll dem Sünder bildhaft vor Augen führen, was mit dem Verstand nur schwer zu erfassen ist. Als nächstes wird das Tier geschlachtet. Alles Weitere ist nun Sache des Priesters. Bevor dieser zur Stiftshütte gehen darf, muss er sich erst einmal am kupfernen Becken, das im Vorhof steht, die Hände und Füße waschen. Dadurch soll deutlich werden, auch ein Priester, also ein Mensch, der sein Leben in den Dienst Gottes gestellt hat, verunreinigt sich. Entweder durch Sünde oder im Fall des Priesters durch Berühren von Dingen, die Gott für unrein erklärt hat. Nachdem sich der Priester gewaschen hat, darf er den vorderen Raum der Stiftshütte betreten, das Heilige. Drei Gegenstände sind dort zu finden, der goldene, siebenarmige Leuchter, der Tisch mit den Schaubroten und der Räucheraltar. Hier im Heiligen tritt der Priester im Gebet für den sündig gewordenen Menschen, der draußen warten muss, vor Gott ein. Hinter dem Leuchter, dem Schaubrottisch und dem Räucheraltar befindet sich der berühmte Vorhang, der das Heilige vom Allerheiligsten trennt. Dort im Allerheiligsten, wo die Bundeslade mit dem Gnadenthron aufbewahrt wird, hat der Priester nichts zu suchen. Nur der Hohepriester darf diesen Bereich der Stiftshütte betreten. Und auch das nur einmal im Jahr am großen Versöhnungstag. Kehren wir jetzt noch einmal in den Vorhof zum Brandopferaltar zurück. Denn von diesem Altar handeln die ersten Verse aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 38. Nachdem die Handwerker unter der Führung von Bezalel und Oholiab die Stiftshütte an sich fertiggestellt haben, kümmern sie sich unter anderem auch um den Bau dieses Brandopferaltars. In den Versen 1 bis 3 wird berichtet: Und er machte den Brandopferaltar aus Akazienholz, 5 Ellen lang und ebenso breit, viereckig und 3 Ellen hoch, und 4 Hörner, die mit ihm verbunden waren, auf seinen 4 Ecken und überzog ihn mit Kupfer. Und er machte alle Geräte zu dem Altar, Töpfe für die Asche, Schaufeln, Becken, Gabeln, Kohlenpfannen, alles aus Kupfer. Auf diesem Altar wird nun das getötete Tier verbrannt, das jener sündige Mensch, von dem ich vorhin sprach, mitgebracht hat. Das Tier musste sterben, damit dieser Mensch ungestraft davonkommen kann. Übrigens, die geheimnisvollen Hörner am Altar muss man sich vermutlich als hochgezogene Ecken vorstellen. In anderen Kulturen sollen sich statt dieser Hörner kleine Götterfiguren befunden haben. Die hochgezogenen Ecken machen dagegen deutlich, wir, die Israeliten, verzichten auf diesen heidnischen Kram. Demnach wären die hochgezogenen Ecken, die Hörner, ein Zeichen der Anwesenheit Gottes. Er schaut gnädig auf das, was ihm die Menschen als Opfer auf dem Altar darbringen. Auch auf das kupferne Wasserbecken, das im Vorhof der Stiftshütte aufgebaut ist, möchte ich noch einmal zu sprechen kommen. Denn in Vers 8 unseres Bibeltextes wird ein interessantes Detail genannt. Dort heißt es: Und er machte das Becken aus Kupfer und sein Gestell auch aus Kupfer von den Spiegeln der Frauen, die vor der Tür der Stiftshütte Dienst taten. Hier bestätigt sich, was ich in einer anderen Sendung bereits als Vermutung geäußert habe. Bei der Anfertigung des Wasserbeckens wurden kupferne Spiegel verwendet. Spiegel aus Glas und einer reflektierenden Beschichtung auf der Rückseite, wie wir sie heute verwenden, gab es damals noch nicht. Stattdessen behalf man sich mit metallenen Spiegeln, die umso besser funktionierten, je stärker die Oberfläche auf Hochglanz poliert wurde. Dass zur Herstellung des Wasserbeckens solche Spiegel verwendet wurden, kann nur einen Grund haben. Dieses Becken sollte wirklich blitzeblank erstrahlen. Das wiederum hatte zur Folge, dass man jede Verunreinigung des Wassers sofort erkennen konnte. Der Spiegel ist ein schönes Bild für das Wort Gottes. Wir sagen ja manchmal auch, die Bibel hält uns einen Spiegel vor. Gemeint ist, dass die Bibel uns dabei hilft, uns selbst gewissermaßen mit den Augen Gottes zu sehen und zu beurteilen. Spiegel und Waschbecken, nicht zufällig findet man diese Kombination heute in jedem Badezimmer. Das Wasser im Becken ist zur Reinigung gedacht. Mit dem Spiegel dagegen kann man sich nicht reinigen. Aber den Marmeladenfleck am Kinn oder den schmutzigen Ellenbogen entdeckt man eben erst beim Blick in den Spiegel. Und dann wird geschrubbt, bis man sich wieder unter die Leute trauen kann. Entsprechend verhält es sich auch mit der Bibel, wenn wir sie mit einem Spiegel vergleichen. Die Bibel hilft uns dabei, unsere Sünden zu erkennen. Von der Sünde befreien kann sie uns allerdings nicht. Was also tun mit der Sünde? Im 1. Johannesbrief heißt es zu diesem Thema: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er, Jesus Christus, treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn das geschieht, können wir uns nicht nur unter die Leute trauen, sondern wir können auch Gott wieder unter die Augen treten. Zurück zu unserem Bibeltext im zweiten Buch Mose, Kapitel 38. Als nächstes, so wird berichtet, wird von den Handwerkern, die die Stiftshütte errichtet haben, nun auch die endgültige Gestaltung des Vorhofs in Angriff genommen. Ab Vers 9 ist zu lesen: und er machte den Vorhof. Nach Süden Behänge, 100 Ellen lang, von gezwirnter feiner Leinwand, mit 20 Säulen und 20 Füßen aus Kupfer, aber ihre Nägel und Ringbänder aus Silber. Desgleichen nach Norden, 100 Ellen lang, mit 20 Säulen und 20 Füßen aus Kupfer, aber ihre Nägel und Ringbänder aus Silber. Nach Westen aber 50 Ellen lang, mit 10 Säulen und 10 Füßen, aber ihre Nägel und Ringbänder aus Silber. Nach Osten auch 50 Ellen. 15 Ellen auf einer Seite mit 3 Säulen und 3 Füßen und auf der anderen Seite auch 15 Ellen mit 3 Säulen und 3 Füßen. Zu beiden Seiten des Tors am Vorhof. Alle Behänge des Vorhofs waren von gezwirnter feiner Leinwand und die Füße der Säulen aus Kupfer und ihre Nägel aus Silber und ihre Köpfe waren überzogen mit Silber und ihre Ringbänder waren silbern an allen Säulen des Vorhofs. Soweit die Verse 9 bis 17. Ähnlich wie ein Vorhang in der Stiftshütte das Heilige vom Allerheiligsten trennt, so ist auch der lange Zaun, der in diesen Versen beschrieben wird, eine Abgrenzung. Er trennt die Welt draußen von dem Gelände, auf dem sich die Wohnung Gottes, wie die Stiftshütte manchmal bezeichnet wird, befindet. In diesem Zusammenhang fällt mir immer wieder ein, wie ich mich mal über die Osterpredigt eines recht angesehenen Theologen geärgert habe. Er sagte, wir bräuchten nichts weiter zu tun, als uns nach den Lehren Jesu zu richten. Dann würde himmlischer Friede in die Welt kommen. Und das gelte seiner Meinung nach auch dann, wenn sich Menschen, die Jesus nicht für den Sohn Gottes halten, seine Worte bezüglich Nächstenliebe und so weiter zu Herzen nehmen. Das ist aus meiner Sicht schlichtweg falsch. Denn so wie die Stiftshütte durch einen geräumigen Vorhof und einen Zaun von der Umgebung getrennt ist, so ist auch der Mensch von Gott getrennt. Ein bisschen Nächstenliebe hier und ein paar gute Worte da reichen nicht aus, um überhaupt auch nur in die Nähe Gottes zu kommen. Jesus als Mensch gilt vielen Menschen als Vorbild. Aber worauf es ankommt, ist Folgendes: dass er als Sohn Gottes, der ohne Sünde war, sich am Kreuz für die Sünden der Menschen geopfert hat. Im Philipperbrief wird dieser Sachverhalt eindrücklich beschrieben. Dort heißt es, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Anders ausgedrückt, ohne das vergossene Blut Jesu Christi kann es keinen wirklichen Frieden mit Gott geben. Zurück zur Stiftshütte. Ein Zaun außen herum trennt den Vorhof der Stiftshütte von dem weltlichen Bereich des israelitischen Lagers, in dem sich das alltägliche Leben abspielte. Aber es gab da ein Tor, durch das man eintreten konnte. Dort wurde man von einem Priester in Empfang genommen, und der wusste ganz genau, was zu tun ist, damit die Sünde nicht ins Verderben führt. Er brachte am Brandopferaltar das geforderte Tieropfer dar. Was für ein treffendes Bild für das, was im Neuen Testament auf eine ähnliche, aber vollkommene Weise geschieht, indem sich nämlich Jesus Christus selbst als Opfer zur Verfügung stellt. Nicht umsonst wird die Stiftshütte manchmal als Bilderbuch Gottes bezeichnet. Den Eingang zum Vorhof der Stiftshütte bezeichnet die Lutherbibel als Tor. Dabei ist wohl eher an eine Toröffnung zu denken, denn ein Tor im Sinne einer großen Tür aus Holz oder Metall ist nicht vorhanden, sondern nur eine Decke oder ein Vorhang. In unserem Bibeltext wird ab Vers 18 berichtet, und die Decke für das Tor des Vorhofs machte er in Buntwirkerarbeit aus blauem und rotem Purpur, Scharlach und gezwirnter feiner Leinwand, 20 Ellen lang und 5 Ellen hoch, nach dem Maß der Behänge des Vorhofs, dazu 4 Säulen und 4 Füße aus Kupfer, und ihre Nägel aus Silber und ihre Köpfe und ihre Ringbänder überzogen mit Silber. Ich glaube, man liegt nicht falsch, wenn man diesen Eingang zum Vorhof der Stiftshütte als Eingangsportal bezeichnet. Sowohl die Größe wie auch die kunstvolle Gestaltung legen diesen Schluss nahe. Der Eingang ist genauso hoch wie der Zaun, der den Vorhof umgibt, 5 Ellen, etwa 2,30 Meter. Selbst ein Basketballspieler könnte kaum hinübergucken. Aber wozu auch? Es gibt ja dieses Eingangsportal, groß und breit genug für jeden, der Sehnsucht nach Gott hat und hinein will. Das erinnert mich natürlich an das, was Jesus einmal über sich selbst gesagt hat. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Weg, Wahrheit und Leben. Das lässt sich wunderbar auf die Gegebenheiten rund um die Stiftshütte übertragen. Den Eingang in den Vorhof stelle ich mir dabei als den Weg vor, der zur eigentlichen Stiftshütte führt. Der nächste Eingang wäre demnach die Wahrheit. Und das ist er auch, denn dieser Eingang führt ins Heilige der Stiftshütte, dort, wo man Gott anbetet und ihm ganz nahe kommt. Bleibt schließlich noch das Leben. Damit wäre der Eingang zum Allerheiligsten gemeint. Gott ist der Schöpfer allen Lebens, vor allem auch des geistlichen Lebens. Wieder zurück zum Bibeltext im 2. Buch Mose, Kapitel 38. Das Werk ist vollendet, die Stiftshütte steht. Und auch die Gegenstände, die zur Stiftshütte dazugehören und sie erst so richtig zu einem Gotteshaus machen, sind fertiggestellt. Jetzt kann Bilanz gezogen werden, und zwar, wie man so schön sagt, auf Heller und Pfennig, beziehungsweise auf Zentner und Lot. Ein Zentner übrigens entsprach damals rund 35 Kilogramm. Ab Vers 21 wird berichtet: Dies ist die Summe der Aufwendungen für die Wohnung des Gesetzes, die nach dem Gebot des Mose errechnet wurde von den Leviten unter der Leitung Itamars, des Sohnes Aarons, des Priesters. Bezalel aber, der Sohn Uris, des Sohnes Hurs, vom Stamm Juda, hatte alles gemacht, was der Herr dem Mose geboten hatte, und mit ihm Oholiab, der Sohn Ahisamachs, vom Stamme Dan, ein Schmied, Schnitzer, Kunstweber und Buntwirker in blauem und rotem Purpur, Scharlach und feiner Leinwand. Alles Gold, das verarbeitet ist zu diesem ganzen Werk des Heiligtums und das als Gabe gespendet war, beträgt 29 Zentner 730 Lot nach dem Gewicht des Heiligtums. Das Silber aber, das die Zählung der Gemeinde erbrachte, betrug 100 Zentner 1775 Lot nach dem Gewicht des Heiligtums, auf den Kopf ein halbes Lot nach dem Gewicht des Heiligtums von allen, die gezählt wurden, von 20 Jahren an und darüber, 603.550 Mann. Soweit die Verse 21 bis 26. Die restlichen 5 Verse enthalten noch weitere Angaben. Schätzungen zufolge wären die ganzen Materialien, die beim Bau der Stiftshütte verwendet wurden, heute wohl einige Millionen Euro wert. Die entscheidende Frage ist jedoch, ob die Israeliten die Stiftshütte künftig als das sehen werden, was sie sein soll. Kein Prunkbau, der die finanziellen und künstlerischen Fähigkeiten des Volkes unter Beweis stellt, sondern ein Ort der Begegnung zwischen Gott und Mensch. In der nächsten Folge aus der Reihe Durch die Bibel kommen wir mit dem 2. Buch Mose in die Zielgerade. Dann nehmen wir uns die Kapitel 39 und 40 vor. Unter anderem geht es dann um die feierliche Einweihung der Stiftshütte. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal und Gottes Segen mit Ihnen.